Hallo und schön, dass du hier bist zu einer weiteren Podcast-Folge von Ignite Soul, dem Podcast für dein Wohlbefinden nach einer toxischen Beziehung.
Ich glaube, du hättest eine Karriere als Podcast-Stimme machen sollen. Das war mega gut.
Danke. Und das war Julian und ich bin Sandra. Wir sind ein Paar und wir haben uns darauf spezialisiert, Frauen zu unterstützen, toxische Beziehungen zu verarbeiten, die Muster zu erkennen, sich selbst vor allem wieder aufzubauen und das wahre Feuer zu entfachen.
Genau, und heute wollen wir uns in dieser Folge dem Thema widmen, Anzeichen einer toxischen Beziehung, weil wir das immer wieder miterlebt haben oder dass es auch immer wieder Leute zu uns gekommen sind, die gesagt haben, boah, ich fühle mich, als wäre ich in einer toxischen Beziehung, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist und ich weiß gar nicht, was dahinter steht. Und viele erleben das sogar tagtäglich. Also die Punkte, die wir jetzt aufzählen, wir haben super viele Leute gehabt, die haben das sogar jahrelang durchgemacht. Also die haben wirklich diese Dinge, die wir jetzt aufzählen, jahrelang am eigenen Leib gespürt. Und haben nicht mal gewusst, dass es etwas, auch hier, ich sage wieder toxisch, so ein inflationäres Wort, aber dass es was Ungesundes war. Also, dass es dir als Mensch, als deiner Seele, das nicht gut getan hat, dass es dir eher geschadet hat.
Ja, und ich kann euch da auch direkt meine Story zu erzählen. Und zwar habe ich das selber jahrelang nicht gemerkt, dass ich in so einer dysfunktionalen Beziehung war. Und es ist erst aufgefallen, als ich nach der Beziehung, also schon ein paar Wochen, also einige Wochen nach der Beziehung, war ich mal beim Psychologen wegen einer anderen Sache, also die gar nichts mit mir zu tun hatte. Und habe der Psychologin einfach mal so ein bisschen erzählt, was gerade so bei mir los ist nach der Trennung. Und da hat sie zu mir gesagt, Mensch, das klingt für mich so klassisch narzisstisch, also nach klassisch narzisstischen Mustern. Und da war erstmal für mich so ein Moment, wo ich dachte, hä, was wie narzisstisch? Ich habe noch nie was davon gehört. Da war das auch noch nicht so inflationär, wie jetzt, wie das heute benutzt wird. Und es war mir gar nicht bewusst, was mir da passiert ist oder was das überhaupt alles auf sich hat. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe dann gemerkt, also sie ist mit mir auch gar nicht näher auf das Thema groß eingegangen. Sie hat auch nur gesagt, lies dich da mal ein und wenn du willst, können wir dann nochmal drüber sprechen. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren und nachzulesen und habe gedacht, ja krass, ach Wahnsinn. Und ich habe es nicht gemerkt. Also es ist mir nicht aufgefallen. Das ist so das Trügerische daran. Und jetzt, wo ich quasi schon, wir sind ja schon seit 2 Jahren jetzt zusammen, Julian und ich, also über 2 Jahre und sogar schon seit über 2 Wochen verheiratet mittlerweile,
Yes.
da ist mir erstmal bewusst geworden, wie eine Beziehung wirklich zu sein hat und das, was ich quasi vorher hatte, dass das gar nicht. Ja, gar nicht richtig war. Und deswegen wollen wir jetzt auch so ein bisschen aufklären und einfach mal erzählen, woran du eine toxische Beziehung erkennen kannst, falls du jetzt getrennt bist und das für dich auch einfach re reflektieren möchtest, dass du selbst vielleicht in einer toxischen Beziehung warst. Oder wenn du vielleicht gerade das hörst und du bist noch in einer Beziehung oder du reflektierst irgendwelche anderen Beziehungen oder deine Schwester oder was auch immer, einfach, dass du für dich so ein paar Anhaltspunkte hast, weil das Wort ja wirklich oft benutzt wird, auch in Social Media. Genau, dass wir einfach mal aufklären und mal besprechen, woran überhaupt eine toxische Beziehung festzuhalten ist. Und Julian, fang
Ja.
an.
Und es gibt verschiedene Arten von toxischer Beziehung und wir fokussieren uns hauptsächlich auf die Beziehung Frau und Mann oder auch Frau, Frau, Mann, Mann. Also da gibt es ja alle Konstellationen, wo es Narzissten, toxische Partner gibt. Also wir fokussieren uns hauptsächlich auf die Liebesbeziehung. Ich meine, es gibt auch berufliche Beziehungen, die toxisch sind. Es gibt Mutter-Kind, Vater-Kind-Beziehungen, die toxisch sind. Es gibt Geschwister, Freundschaften. Also da ist geht in alle Richtungen, aber wir sagen, nee, wir wollen uns bitte nur auf den den Liebesbeziehungsbereich fokussieren und bei uns halt auch speziell darum, wenn du dich gerade frisch getrennt hast. Und ein Punkt auf jeden Fall auf der Liste, der ganz oben steht, ist ständige Kritik und Abwertung. Das heißt, egal was du tust, egal was du machst, es könnte immer besser gehen, es könnte immer besser sein und auch du als Mensch wirst überhaupt nicht wertgeschätzt und egal, was du tust, es wird einfach abgewertet. Also egal, wie klein die Kleinigkeit ist, wie nichtig die Kleinigkeit ist, es ist einfach immer so ein, ja gut, andere könnten das besser. Und es ist auch nie so die offensichtliche Weise. Also vor allem am Anfang einer toxischen Beziehung oder ungesunden Beziehung, ist es immer so ein bisschen subtil. Das heißt, es ist nicht so offensichtlich und nicht so direkt, sondern es ist eher so ein schleichender Prozess. Und irgendwann wird es halt immer offensichtlicher. Und ich glaube, Sandra kann da aus ihrer Erfahrung am besten berichten.
Ich wollte gerade sagen, oft wird es auch einfach in Humor verpackt, zum Beispiel, das, was gesagt wird. Und danach wird es so dargestellt, als würde man selber keinen Spaß verstehen. Also sowas wie, stehst zum Beispiel vor dem Spiegel und schminkst dich oder so und der Partner kommt und sagt, Mensch, wie hässlich stehst denn du da? Und du denkst dir, hey, was willst du gerade von mir? Und dann kommt sowas wie, haha, du verstehst halt aber auch keinen Spaß. Oder es wird halt Spaß auf deine Kosten gemacht vor anderen, damit du quasi abgewertet wirst und derjenige sich dann besser fühlt oder sich selbst aufwertet. Solche Sachen. Das ist auf jeden Fall nicht normal und sollte auch nicht normal sein. Und natürlich gibt es hier einen Unterschied, ob du konstruktive Kritik bekommst, also ob dein Partner dir sagt, hey, ich sehe, du machst gerade das und das. Wie wäre es, wenn wir das anders machen? Also lösungsorientiert und zukunftsorientiert kann man natürlich Kritik äußern. Aber wenn die Kritik nur dazu dient, dass der Partner sich schlecht fühlt und dass der Partner sich gedemütigt fühlt oder abgewertet, dann ist es auf jeden Fall ungesund.
Und vor allem, wenn es auch ständig passiert. Also es kommt auch mal vor, dass Sandra und ich, dass wir uns gegenseitig kritisieren. Also das heißt jetzt nicht, eine perfekte Beziehung ist ohne Kritik. Ich glaube, abwerten gegenseitig tun wir uns gar nicht. Vielleicht ab und zu mal, Sandra
Nee,
guckt, ne,
das kannst
ne,
du gar nicht miteinander
ne,
vergleichen.
ne. Also abwerten gar nicht, aber Kritik äußern wir natürlich auch ab und zu mal. Also das soll jetzt nicht heißen, dass nur wenn ein oder zweimal Kritik geäußert wird, dass eure Beziehung jetzt ungesund oder toxisch ist. Sondern es geht halt wirklich so um diesen permanenten Prozess. In allen möglichen Lebenslagen wirst du kritisiert und abgewertet. Und auch wenn du es ansprichst und sagst, ey, du bist gerade richtig gemein zu mir und das tut mir nicht gut, kommt halt als, ja, du verstehst halt keinen Spaß. Also es wird, die Kritik an der Kritik wird auch nicht angenommen.
Genau, du kannst dir das vorstellen, wie dass jemand die ganze Zeit nur in Vorwürfen mit dir spricht. Weil du kannst jemandem sagen, hey Schatz, mir wäre das wichtig, wenn wir das so und so machen oder wenn das und das passiert. Also dass du aus der Ich-Perspektive halt sagst, mir wäre das wichtig, weil ich das und das Bedürfnis habe zum Beispiel. Oder ob du halt sagst, ja, nie, nie putzt du oder nie machst du die Wäsche und deswegen bleibt alles immer an mir hängen und du bist zu nichts zu gebrauchen und so. Das wäre auf jeden Fall schon eine ungesunde Variante. Eine gesunde Variante wäre, wenn du sagst, hey Schatz, ich fühle mich gerade überarbeitet, ich habe so viel auf meiner Liste zu tun und jetzt auch noch die Wäsche. Ich würde mich freuen, wenn du mir helfen kannst, können wir das irgendwie gemeinsam lösen. Das wäre eine gesunde Variante.
Ja, und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt, das ist Kontrollverhalten und Eifersucht. Und da fällt mir direkt eine Geschichte mal ein. Ich habe mal mit einer Dame gesprochen, die war auf der Arbeit, die hatte vier Kolleginnen und die hat einen Chef. Und bei denen war es halt so, der Chef hat die halt mittags immer zum Essen eingeladen, weil das halt so die, das war halt einfach so, der sagt, ey, ihr seid meine Mitarbeiter und ich bezahle für euer Essen. Und ihr Ex-Freund hat sie richtig terrorisiert. Die hat gesagt, du bist eine Schlampe, du bist eine Hure, du gehst mit einem fremden Mann, gehst um Mittagessen. Das geht gar nicht und du stehst auf den und der hat sogar sie dazu zwingen wollen, dass sie den Job kündigt. Also das war so richtig, richtig krasses, also das ist schon extremes Kontrollverhalten und auch extreme Eifersucht. Ihm wäre es natürlich am liebsten gewesen, wenn sie den ganzen Tag in den vier Wänden eingeschlossen wäre und gar nicht rausgegangen ist und wehe, sie guckt einen anderen Mann an oder sonst irgendwas oder wehe, sie schreibt einem anderen Mann. Und das Krasse war bei ihr, das hat sogar so weit geführt, die Beziehung war zu Ende. Und sie hat zu mir gesagt, Julian, weißt du, ich traue mich jetzt immer noch nicht, irgendjemanden zu schreiben. Ich traue mich nicht, mit irgendeinem Mann essen zu gehen. Ey, ich traue mich nicht mal, mit einem Mann ein Gespräch zu führen, weil ich so eine Angst habe. Ich wurde so unterdrückt, ich wurde so untergemauert. Ich habe jetzt selbst nach der Beziehung, die waren, glaube ich, schon seit 6 Wochen getrennt, habe ich immer noch Angst davor, mit einem Mann nur zu reden. Auch alleine, sie hat gesagt, ich habe damals mit ihr per Zoom gesprochen. Sie hat zu mir gesagt, dieses Zoom-Gespräch. Was wir beide gerade führen, hat mich gerade unendlich viel Kraft und Energie gekostet, das überhaupt machen zu können, mich das zu trauen. Und das finde ich einfach so, so krass, dass solche Auswirkungen sich mal so lange mitziehen können, sogar noch nach der Beziehung.
Ja, da fällt mir auch noch ein Beispiel ein von einer anderen Klientin, die wir hatten. Die hatte einen WhatsApp-Status, hatte sie ein Foto von sich drin, wo sie drunter geschrieben hat, ich freue mich auf einen schönen Mädelsabend. Sie hatte weder einen Ausschnitt noch ein kurzes Kleid. Sie sah ganz normal aus. Eine Frau, Mitte 30, die zu ihrer Freundin nach Hause geht. Die haben sich mit Freundinnen zu Hause getroffen und haben miteinander gekocht. Total, wirklich unspektakulär. Die waren auch so halb im Jogginghosen-Style eigentlich. Und dann hat sie von ihrem Ex Nachrichten bekommen, von wegen, ja, du triffst dich doch bestimmt mit einem Typen, so wie du aussiehst, du Hure und sonst was, wie sie da beleidigt wurde. Ja, aufs Übelste. Und das geht einfach gar nicht. Also an solchen Verhaltensweisen merkt ihr das eben auch. Ich glaube, das ist so das Offensichtlichste, wo wir sagen können, das ist definitiv ungesund.
Ja, das war so ein Extrembeispiel. Also es gibt auch subtilere Beispiele, wo der Partner einfach Kontrolle und Eifersucht ausführt. Es kann auch sein, wenn du wenn ihr zum Beispiel Kinder habt und du bist mit den Kindern unterwegs, dass einfach alle 5 Minuten oder auch alle 10 Minuten, 20 Minuten, wo seid ihr, was macht ihr, wo seid ihr, was macht ihr,
Schick mal ein Foto.
schickt mal ein Foto. Das kann auch ein Fall von Kontrollverhalten sein. Und auch hier bitte unterscheidet auch, also auch wenn Sandra mal mit meiner Tochter unterwegs ist, frage ich auch, wenn ich es nicht weiß, frage ich auch mal, hey, wo seid ihr gerade, was macht ihr? Also das ist jetzt nichts, wo wir sagen, das ist jetzt ungesund, aber wenn es halt so eine permanente Kontrolle ist und du bist einfach jeden Tag eine Stunde weg mit den Kindern und in dieser Zeit bekommst du einfach jedes Mal 10 Nachrichten und auch nicht so freundliche, wertschätzende, sondern eher so kontrollierende Nachrichten, das wäre für uns auf jeden Fall so ein Zeichen. Und es
Vertraue da auch gerne auf dein Bauchgefühl. Also dein Bauchgefühl wird dir schon sagen, ob du dich gerade irgendwie kontrolliert fühlst von 10 oder 15 Nachrichten oder ob du sagst, okay, das ist einfach jetzt zum Beispiel ein liebender Vater, der einfach nur gerade sich ein Foto wünscht, weil er auf der Arbeit sitzt.
Ja, und das Beispiel, was mir einfällt, ist auch noch, als Sandra und ich zusammen waren, und da waren wir schon länger zusammen, ich glaube, da waren wir sogar schon fast, also über ein halbes Jahr auf jeden Fall, ob wir schon ein ganzes Jahr zusammen waren, weiß ich nicht. Aber eine Freundin hat sie gefragt, ob sie mit ihr ins Kino gehen will. Und vielleicht erzählst du selber die Situation kurz.
Stimmt, da hatte ich auch so einen Moment, wo ich zusammengezuckt bin, weil es das bei mir halt früher auch nie gab. Und mich hatte eine Freundin gefragt, ob ich mit ihr ins Kino gehen möchte. Und Julian wäre halt dann in dem Moment alleine gewesen mit Kind. Und da habe ich auch so gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht fragen, weil er wird eh nein sagen. Oder also es war so ein Moment in mir, wo es mich einfach kurz gezuckt hat, ob ich überhaupt mich trauen kann zu fragen, ob ich irgendwie mal abends mit einer Freundin ins Kino gehen kann. Und ich habe mich dann trotzdem überwunden und ich habe sowieso Julian und ich, wir sprechen auf einer ganz anderen Ebene miteinander. Ich bin eigentlich direkt auf Julian zugegangen und habe gesagt, mich hat hier gerade was getriggert und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich will das kurz offen mit dir kommunizieren. Und dann habe ich ihm das gesagt und dann hat er gesagt, das ist voll der Quatsch, ja geh, viel Spaß, ist alles gut. Und das, ja, an solchen Sachen merkst du es dann auch, wenn es in dir zuckt bei gewissen Dingen.
Ja, dann würden wir auch zum nächsten Punkt gleich übergehen. Wir schaffen heute nicht alle, wir werden auf jeden Fall noch eine Folge dazu machen. Und der nächste Punkt, den wir auf der Liste aktuell haben noch, ist Mangel an Unterstützung und Mangel an Respekt. Und das ist auch wieder so ein Thema, was wir so oft erleben, dass das ist auch wieder so ein bisschen mit rein in das Thema Abwertung, dass einfach, du bist zum Beispiel Mutter, du hast 3 Kinder und dir wird einfach gar nicht geholfen. Windeln wechseln ist ein Fremdwort für den Partner. Also wir wollen jetzt auch hier nicht nur auf die Männer abzielen. Also es geht natürlich auch andersrum. Also wir haben auch narzisstische Frauen erlebt, wo das ganze Spiel einfach andersrum gespielt worden ist. Aber wir fokussieren uns halt hier einfach nur auf Frauen. Deswegen ist bei uns einfach immer das Beispiel der Mann. Deswegen versteht uns da bitte richtig. Es gibt immer beide, die so sein können. In unserem Podcast oder in unseren Folgen fokussieren wir uns einfach auf den Mann, weil wir halt Hauptzielgruppe bei uns Frauen sind. Und deswegen ist es so das typische Beispiel, so, ey, ich brauche Hilfe bei den Kindern oder mangelnder Respekt ist auch sowas. Ich würde mir gerne was aufbauen, ich würde mir gerne was mit Freunden dazu verdienen, nebenberuflich oder so, solche Beispiele, wo es dann heißt, nee, das kannst du nicht, nee, das schaffst du eh nicht. Und aber ich glaube, Sandra hat da ein paar schöne Beispiele dafür.
Ja, im Prinzip wirst du gar nicht so richtig als Mensch mit Bedürfnissen und Werten wahrgenommen, sondern ich weiß nicht, ob man nur als Objekt wahrgenommen wird. Also egal, was du im Prinzip machen möchtest, was du dir vornimmst, ob du dir was aufbauen möchtest, was auch immer, immer das, was du machst, wird klein geredet und das, was er sagt, wird quasi groß geredet. Also es zählen immer seine Bedürfnisse, sein immer das, was er halt möchte und was bei ihm im Vordergrund steht. Und wenn du dich halt versuchst, dagegen zu lehnen, dann geht's aber los. Dann kommen nämlich die anderen Dinge, die wir hier noch auf der Liste stehen haben, wie emotionaler Missbrauch, Manipulation, Schuldumkehr, Gaslighting. Das kommt dann alles zum Vorschein. Aber letztendlich kannst du dir vorstellen, du wirst halt nicht respektiert, du wirst nicht als Mensch angesehen, der auch seine Bedürfnisse hat, sondern eher als Objekt. Ich weiß nicht, wie in so einer WG, wie so Freunde eigentlich, die irgendwie nebenher leben, aber als wärst du nur dazu da, um seine Bedürfnisse auch noch zu erfüllen. Wenn du Mama bist, kannst du dir das vorstellen, als hättest du noch ein zusätzliches Kind. Noch ein zusätzliches Kind, für das du funktionieren musst und um das du dich kümmern musst. Und wenn du kommst und sagst, hey, ich habe aber Bedürfnis XY, dann wird das schlecht geredet, dann wird das klein geredet. Und im Prinzip wird dein Selbstwert auch klein geredet und dir wird eingeredet, dass du das gar nicht wert bist und dass du diese Bedürfnisse gar nicht haben darfst, sodass du dich schlecht fühlst, überhaupt danach zu fragen. Wie jetzt bei dem Kinobeispiel. Ich habe mich schon schlecht gefühlt, Julian nach dem Kinofilm oder nach dem Kinoabend zu fragen, weil ich einfach diesen Selbstwert auch nicht hatte oder das halt vorher so klein geredet wurde. Und irgendwann entwickelst du einfach so eine Angst, überhaupt nachzufragen, weil du dir selber denkst, boah, ich frage jetzt gar nicht nach, weil ich werde eh nicht dürfen oder das wird eh wieder nicht passen und du stellst dich komplett zurück.
Ja, und jetzt haben wir so die ersten Anzeichen schon mal durchgesprochen. Wir werden in der nächsten Folge noch die weiteren Anzeichen auf jeden Fall mit besprechen. Was wir euch jetzt noch gerne mit auf den Weg geben würden, sind wirklich auch ein paar Sachen. Was könnt ihr jetzt daraus lernen? Was könnt ihr jetzt daraus mitnehmen? Und super wichtig jetzt für dich da draußen, wenn du jetzt gerade frisch getrennt bist und du hast genau diese Symptome gerade erkannt, Symptome, nicht Symptome, und du hast jetzt genau diese Muster erkannt und auch gerade ist dir aufgefallen, oh, was, so war es bei mir. Oder vielleicht ist es sogar so weit wie bei vielen, die wir begleiten, dass du sagst, hey, du hast gerade die letzten vier Beziehungen beschrieben, die ich habe. Dann ist es jetzt super wichtig, dass du die Dinge einfach mal aufschreibst, dass du dir sagst, pass auf, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Und wie haben sich diese Dinge bemerkbar gemacht? Und wenn du jetzt rausgehst, einen neuen Mann kennenlernst, wenn du jetzt ins Dating gehst, dann kannst du schon mal eins sicher sein, wenn du dir das einfach mal bewusst machst und dein Bewusstsein rufst, dann fallen dir solche Red Flags, so nennen wir das, also die Red Flags, fallen dir in Zukunft richtig auf. Also wir hatten eine Klientin, die genau aus so einer Beziehung gekommen ist, also alle Punkte, die wir gerade aufgezählt haben, hättest sie alle unterschreiben können, dann hättest du zu jedem Beispiel, dass sie uns eine Situation nennen können, nicht nur eine, sondern echt viele, mehrere. Und die hat dann auch gesagt, die ist dann, durch unsere Hilfe hat sie sich dann erstmal wieder getraut, ins Dating zu gehen, hat dann angefangen zu daten und hat dann auch in den ersten zwei, drei Dates sofort gemerkt, ey, das ist gerade wieder das gleiche Muster, das ist gerade wieder diese riesen Red Flag. Und hat dann sogar geschafft, für sich einzustehen und hat gesagt, nein, ich möchte dich nicht sehen. Oder wenn es sogar zu einem Treffen gekommen ist, hat sie sogar sagen können, ey, ich breche das Treffen jetzt ab. Und das ist halt auch so eine krasse Veränderung, so eine krasse Steigerung. Deswegen ist so mein Ding, überleg dir, was sind so die Anzeichen dafür und nimm das mit und achte beim nächsten Mal drauf, wenn ein Mann ein, zwei oder drei dieser Red Flags auf jeden Fall zeigt, frag nach, bohr ein bisschen nach, weil du findest dann ziemlich schnell heraus, weil du kennst die Muster, du kennst die Spielchen und du wirst sie dann auch erkennen. Und du kannst für dich dann auch schnell eine Schlusslinie ziehen und sagen, nee, das ist gerade der nächste. Da möchte ich jetzt nicht mehr drauf reinfallen. Ich möchte das aus diesem Kreislauf ausbrechen.
Genau, und geh vor allem jetzt auch hier nicht in die Opferrolle. Also fühl dich jetzt nicht, als wärst du ein Opfer und dir ist das alles passiert und du bist überhaupt nicht mächtig und kräftig und kannst nichts daran ändern. Doch, du kannst dich aufraffen, kannst deinen Popo wieder hochbringen, kannst einmal reflektieren, was ist mir da eigentlich gerade passiert, was habe ich erlebt, wie kam es dazu. Da deckst du auch schnell mal so Glaubenssätze auf und Ängste auf, wie Angst vorm Alleine sein. Das war bei mir damals der Punkt, Angst vorm Alleine sein. Angst vorm Verlassen werden, all solche Punkte, die dann zum Vorschein kommen. Und an diesen Punkten, die du dadurch aufdeckst, durch deine Reflexion, an den Sachen kannst du arbeiten und es ist definitiv möglich. Und mach dir da auch keine Vorwürfe, sondern versuch dieses Kapitel abzuschließen, aber bewusst abzuschließen, indem du reflektierst, indem du in deine Heilung gehst, indem du an deinen Glaubenssätzen arbeitest, indem du dich selbst auch wieder fühlst. Und viele haben Angst, danach wieder ins Dating zu gehen. Und der beste Tipp oder der beste Rat, der mir auch gegeben wurde, war: Sandra, es ist gar nicht schlimm, wieder ins Dating zu gehen oder weiter zu daten. Du brauchst das Selbstvertrauen. Du brauchst im Prinzip das Selbstvertrauen, dass du mit jeder Situation, die dir im Leben passieren wird, dass du damit umgehen kannst. Und selbst wenn du ins Dating gehst und der nächste Typ kommt, hast du aber das Vertrauen in dich selber, dass du eben diese Red Flags erkennst, so wie Julian gerade gesagt hat, dass du für dich einstehen kannst. Und ich bin mittlerweile auch an so einem Punkt, selbst wenn Julian, wir sind ja hier gerade auf Lombok, selbst wenn Julian sagen würde, boah, weißt du, ich gehe oder ich weiß nicht, ich habe hier eine Indonesierin oder so kennengelernt, ich bin dann mal weg. Selbst da habe ich dieses tiefe Vertrauen in mich selbst, ins Universum, in alles um mich herum, dass ich weiß, ich würde mit jeder Situation, egal was mir jetzt in meinem Leben, ich glaube, es kann nichts in meinem Leben passieren, womit ich nicht zurechtkommen werde. Und natürlich darfst du Emotionen zulassen, du darfst trauern, du darfst wütend sein, du darfst das alles durchleben und durch deinen Körper fließen lassen. Aber am Ende des Tages weißt du, dass du eine starke Frau bist, dass du in deine Stärke zurückgehst und dass du dich da durchnavigierst.
Punkt.
Punkt.
Damit kommen wir auch zum Ende unserer heutigen Folge. Und ich würde sagen, wenn du jetzt daran interessiert bist, genau diese Dinge in Zukunft auch aufbauen zu können, dann hör gerne weiterhin bei unserem Podcast, was wir dir gerne empfehlen, was wir in der ersten Folge schon gesagt haben. Sandra hat eine kleine Meditation aufgesprochen, wo du lernst, den Ex loszulassen. Und falls du die dir mal anhören willst.
Können wir auch hier nochmal verlinken. Schreibt uns gerne auf Instagram, auf die.oberst. Wir freuen uns immer auf Feedback. Schreibt uns auch, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Wünsche habt für eine spezielle Meditation und, und. Bin dafür alles offen und freue mich einfach von euch zu lesen. Macht's
Das war's von
gut.
uns. Tschüssi.